Grüß Gott und hallo zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis und ich darf Sie durch diese Sendung mit Schönstattpater Elmar Busse begleiten. Seine heutige Sendung trägt den fulminanten, ja, und vielleicht auch etwas verstörenden Titel: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Warum verstörend? Naja, wenn es eine neoliberale Grundregel heutzutage gibt, dann ja wohl bloß keine Schwäche zeigen. Egal wie das Leben auch spielt, Brust raus, Bauch rein, Schultern nach oben, Stärke zeigen. Aber wie das Leben eben so spielt, da kann es der eigenen Stärke doch gehörig an den Kragen gehen und wohl dem, der da auf Rettung hoffen kann. Und jetzt gibt es ein paar Menschen auf dieser Welt, Christen genannt, die versichern, jeder darf auf Rettung hoffen. Beim Rettungsruf Gott ist die Leitung immer frei und es geht auch immer jemand ran. Schon der Psalmist hat es ja empfohlen, meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Schwer zu glauben, in der Tat aber, der Psalm ist ja auch schon ein paar Tage alt und wird bis heute gebetet, an der Sache muss also irgendwas dran sein. Und Pater Elmar Busse von der Schönstattbewegung, der hilft uns etwas, erklärt uns etwas auf, was damit wohl gemeint sein könnte. Wir haben ihn in Essen am Telefon. Grüße Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, Sie sind Jahrgang 51 und eigentlich sind Sie von Ihrer Ausbildung her zunächst einmal Landmaschinenschlosser. Sie haben sich dann aber doch noch durch ein Theologiestudium gekämpft und das auch erfolgreich abgeschlossen, sind dann im Jahre 1980 vom legendären Erfurter Bischof Hugo Aufderbeck zum Priester geweiht worden und seit den 90er Jahren intensiv und aktiv in der Schönstattarbeit. Seit 2007 sind Sie in Fallendar bzw. in Essen jeweils tätig und viel unterwegs. Rund im deutschsprachigen Raum halten Sie Seminare, Einkehrtage und so weiter und so weiter. Pater Busse, Sie sind also ein aktiver Seelsorger und naja, da erlebt man ja doch so einiges und außerdem, wer den Fernseher einschaltet, der erlebt Katastrophen hier und schreckliche Dinge da. Also immer wieder Situationen, in denen es für Menschen wirklich buchstäblich keine Hoffnung und keine Rettung mehr zu geben scheint. Angesichts all dieser Dinge, dessen, was man im Alltag erlebt und wovon wir weltweit hören, ist es denn wirklich immer noch so, ganz im Vertrauen, Pater Busse, ist Ihre Stärke und Ihr Lied immer noch der Herr?
Gut, das ist eine provozierende Frage, aber es gibt tatsächlich eben neben diesen Katastrophenmeldungen, die natürlich dann auch die Nachrichtensendungen beherrschen, denn dort gilt ja nur eine schlechte Nachricht, ist eine gute Nachricht, gibt es tatsächlich eben auch eine ganze Reihe Dinge, wo eben doch überraschende Wendungen zum Positiven hin sich einstellen, wo Menschen einen Schutz erleben, wo sie selber dann in Staunen kommen, wo Dinge gut ausgehen, das gibt es halt auch. Nur das ist halt nicht unbedingt jetzt für die medial vermittelte Wirklichkeit oft das Interessante. Aber das führt natürlich dazu, ich gebe es auch ehrlich zu, dass ich manchmal, wenn ich jetzt bei einer Schwierigkeit bin, nicht einfach so jetzt sage, das wird schon wieder, weil Gott da ist, sondern ich merke selber, wie ich mich immer wieder auch aus der Analyse, die ja manchmal so lautet, ist hoffnungslos, auch in dieses Vertrauen hineinkämpfen muss. Das gelingt nicht so hoppla hopp, so mit Fingerschnipsen, sondern es ist immer wieder ein neues Ringen. Und bei diesem Ringen helfen mir halt die Erinnerungen an die Dinge, wo ich einfach erlebt habe, dass Gott doch auch Dinge wirklich gerettet hat.
Und darüber werden Sie uns heute eine ganze Menge erzählen in dieser Sendung. Wir freuen uns sehr darauf. Spiritualität bei Radio Horeb, heute mit Pater Elmar Busse. Sein Thema: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Feuerwehrmann erzählte mir von einem Einsatz in der Nähe von Cuxhaven im letzten Winter. Bei diesem tiefliegenden Gebiet gibt es neben den Straßen Wassergräben, die ca. 2 Meter tief sind. Und alle 30 Meter ungefähr laufen Entwässerungsgräben quer durch die Felder. Als sich auf der Straße Blitzeis bildete, geriet eine junge Krankenpflegerin in Schleudern, kam von der Straße ab, das Auto überschlug sich und landete mit dem Dach auf dem Eis dieses Entwässerungsgrabens. Durch den Aufprall brach das Eis ein und die Hecklampe des Autos sprang auf. Glücklicherweise hat ein anderer Autofahrer den Unfall beobachtet und gleich die Feuerwehr angerufen. Einer der Feuerwehrleute konnte durch die Heckklappe ins Auto kriechen und die junge Frau, die total in Panik geraten war, aus dem Auto herausziehen, bevor es ganz in dem Graben versank. Für die anwesenden Feuerwehrleute war dieser Einsatz auch deshalb so emotional aufgeladen, weil fast an derselben Stelle, nur 100 Meter weiter, eine Woche vorher drei Jugendliche bei einem ähnlichen Unfall ertrunken waren. Ihr Auto war aufgrund des Gewichtes ganz durch das Eis gebrochen und sofort gesunken. Die Krankenpflegerin kam mit dem Schrecken davon. Ein anderer Feuerwehrmann erzählte mir von einem Einsatz in Münster im letzten Dezember. Tagsüber hatten sie mit der Drehleiter lange Eiszapfen von Dächern entfernt, die eine Gefahr für die Fußgänger darstellten. Am Abend kam dann der Notruf zu einem Brand. In einem Mehrfamilienhaus war ein Gesteck in Flammen aufgegangen. Dummerweise hatten die höher wohnenden Mieter ihre Fenster und Balkontüren aufgemacht, was den Kamineffekt des Feuers erhöhte. Eine Flucht durch das total verqualmte Treppenhaus war unmöglich. Eine Person hatte den Mut, vom zweiten Stock aus vom Balkon in das schnell aufgeblasene Sprungpolster zu springen. So ein Sprungpolster wird in einer halben Minute mit einer Druckluftflasche aufgeblasen und ist dann 2 Meter hoch und circa 3,5 Meter lang und breit. Also durchaus auch vom zweiten Stock aus dann ohne Gefahr als Rettungsmittel einsetzbar. Die anderen Einwohner konnten mit 2 Drehleiterwagen, die sich durch den Schnee und das Glatteis gekämpft hatten, von den Balkonen der Vor- und Rückseite des Hauses geborgen werden. Beide Einsätze machen deutlich, beim Retten geht es darum, dass jemand, der in Not geraten ist, sich selber nicht mehr helfen kann. Er braucht fremde Hilfe. Und oft muss diese fremde Hilfe auch noch die entsprechende Technik mitbringen, einen kühlen Kopf behalten und das entsprechende Know-how haben, damit die Rettung gelingt. Nicht immer geht es bei Rettungen so dramatisch zu. Wenn zum Beispiel der ältere Bruder monatelang mit seiner versetzungsgefährdeten jüngeren Schwester lernt, dann rettet er sie vor dem Sitzenbleiben. Als Familienseelsorge werde ich hin und wieder von Paaren aufgesucht, die sich am Ende fühlen und keine gemeinsame Zukunft mehr für möglich halten. Wenn wir dann einige Monate miteinander arbeiten und beide sich die Fähigkeiten aneignen, die für eine Ehe unabdingbar sind, dann eröffnen sich wieder neue gemeinsame Perspektiven. Im letzten Jahr traf ich in Schönstedt eine Wallfahrergruppe. Der eine Mann kam freudestrahlend auf mich zu und sein erster Satz lautete: Sie haben damals vor 14 Jahren unsere Ehe gerettet. Ein sehr sensibler Mitbruder erzählte mir mal, wie er einen Jugendlichen vor dem Selbstmord bewahrt hat. Ein anderer Mitbruder erzählte, wie er einen Jugendlichen, der in die Drogenszene abzugleiten drohte, doch wieder auf die rechte Bahn gebracht hat. In vielen Berufen sind Retter gefragt. Der, wie der Name schon sagt, Rettungssanitäter, der Notarzt, Feuerwehr und technisches Hilfswerk, Wasserrettung, Bergrettung, Höhenrettung. Es ist beachtlich, wie viele Menschen in Deutschland ihre Freizeit einsetzen und manchmal auch sich selbst in Gefahr begeben, um andere zu retten. Und mit dieser Bereitschaft verbunden ist gleichzeitig auch ein Mehr an Sicherheit für Wanderer, Schwimmer oder Verkehrsteilnehmer verbunden. Auch wenn etwas passiert, es gibt doch andere, die mir dann zu Hilfe kommen. Und so wird manchmal eben aus einem kleinen Unglück keine große Katastrophe. Dieser Blick in unsere Lebenswelt verleiht der Äußerung des Psalmbeters kräftige Farbe. Wenn er dort betet: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Dieser Vers ist Psalm 118, Vers 14. Wir wissen aus dem Text nicht, um welche konkrete Not es sich gehandelt hat. Im Vers 5 ist allgemein die Rede von Bedrängnis, im Vers 7 von Bedrohung durch Hasser, im Vers 10 von anderen Völkern mit kriegerischen Absichten. Auf jeden Fall wird Gott als Retter erfahren. Du bist für mich zum Retter geworden. Das wird dann einige Verse weiter in Vers 21 noch einmal wiederholt. Ich selbst erinnere mich an den 19. Februar 1981. Es war mein erster Winter als Priester. Meine Eltern hatten kein Auto und so habe ich nach der Fahrschule eigentlich erst Fahrpraxis bekommen, als ich als Priester über das Bonifatius-Hilfswerk einen Wartburg bekam. Dieser Fahrzeugtyp ist im Westen nicht so bekannt wie der legendäre Trabi. An jenem 19. Februar 1981 sollte ich ca. 90 Kilometer fahren, um bei den Erstkommunionkindern unserer Pfarrei Beichte zu hören. Sie waren für einige Tage in ein kirchliches Heim gefahren, um Gemeinschaft zu erleben und sich intensiver auf die Erstkommunion vorzubereiten. Trotz Schneematsch ließ es sich gut fahren, doch in einem kleinen Waldstück geriet ich in Schleudern und in meiner Unerfahrenheit und Panik machte ich das Gegenteil von dem, was ich in der Fahrschule theoretisch gelernt hatte. Ich trat auf die Bremse, anstatt leicht Gas zu geben und gegenzulenken. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle. Ich prallte vor einen Baum, das Fahrzeug wurde herumgeschleudert und landete vor anderen Bäumen. Außer ein paar Schrammen an der Stirn und ein paar blauen Flecken, wo der Sicherheitsgurt mich gehalten hatte, war ich unverletzt. Später erzählte mir der Kfz-Mechaniker, in dessen Werkstatt das Auto dann doch repariert werden sollte, dass ein Kunde ihn gefragt hätte, wie viele Tote es bei diesem Unfall gegeben hätte. Er war dann ganz überrascht, als er das Ergebnis erzählt bekam. Viele von Ihnen werden das bekannte Lied von Dietrich Bonhoeffer kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen. In diesem Lied gibt es folgende Strophe. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Bei den Meditationen in den Tagen nach dem Unfall und der Frage, was willst du mir damit sagen, Gott, kam mir immer wieder diese Strophe in den Sinn. Guter Gott, du mein Retter, ich darf eigentlich noch mal neu Geburtstag feiern. Du hast mir mein Leben noch mal neu geschenkt. Jetzt will ich es wirklich ganz für dich einsetzen. Nach diesem 19. Februar hatte die Bezeichnung Gottes als Retter für mich eine viel tiefere Bedeutung bekommen als vorher. Nach dieser persönlichen Erfahrung möchte ich Ihnen einige Beispiele aus dem Leben der Heiligen vorstellen. Der große Jesuitenmissionar Franz Xaver schrieb in einem Brief vom 20. Januar 1548 aus Cochin an seine Mitbrüder in Europa: Als der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, befahl ich Gott meine Seele. Und dann nahm ich meine Zuflucht zu allen Gliedern unserer gesegneten Gesellschaft Jesu und erwählte sie und alle, die ihr zugetan sind, zu meinen Beschützern. In diesem Gefolge befahl ich mich und all das Meine in die heiligen Gebete der Braut Jesu Christi, unserer heiligen Mutter der Kirche, die alle Zeit vor dem Angesicht ihres Bräutigams Christus im Himmel Erhörung findet. Alle Heiligen des Paradieses rief ich zu meiner Verteidigung auf, angefangen bei jenen, die auf Erden der Gesellschaft Jesu angehört haben. Niemals, meine Brüder, wird es mir gelingen, Ihnen zu sagen, wie groß die Tröstungen sind, die ich durch die Fürbitte aller Glieder der Gesellschaft, sowohl derer auf Erden als derer im Himmel, empfange. Gott, unser Herr, ließ mich in meiner Seele oft verstehen, aus wie großen Gefahren an Seele und Leib er mich errettet hat, alleine durch die Gebete und ununterbrochenen Opfer aller jener, die unter den Fahnen der gesegneten Gesellschaft Jesu kämpften, sowohl der auf Erden noch Streitenden als der schon im Himmel glorreich Triumphierenden. Meine Väter und Brüder, ich spreche Ihnen hier von meiner großen Dankeschuld gegen Sie, damit Sie alle mir helfen, Gott und auch sich selbst meinen Dank darzubringen, weil ich es alleine nicht kann. Also da schreibt er von einem Schiffbruch, wo er dann stundenlang auf einer Holzplanke dann durch das tobende Meer getrieben wurde. Von einem zweiten Heiligen, von Don Bosco, wissen wir, dass ein Schäferhund, einige sprachen mal einen Wolfshund, eines Tages einfach auftauchte und ihn beschützte. Im Frühjahr 1848 hatte der König von Sardinien-Piemont, Carlo Alberto I., allen christlichen Kirchen und den Juden in seinem Königreich die Gleichberechtigung vor dem bürgerlichen Gesetz gewährt. Das führte zu intensiven PR-Kampagnen der Waldenser, die ihre Stunde gekommen sahen. Auf ihre populären Schriften reagierte Don Bosco mit ebenfalls volkstümlichen und spritzigen Kleinschriften. Damit zog er sich den Hass der Waldenser zu. Auch wenn im Einzelfall die Schlägereien, Schießereien und Überfälle nicht irgendwelchen Hintermännern nachgewiesen werden konnten, so waren es doch besonders gefährliche Jahre für Don Bosco. Und wenn die Gefahr zu groß war, dann verhinderte der Graue, so nannte Don Bosco seinen Beschützer, dass Don Bosco das Haus verließ. Dieser Graue wurde 1883 zum letzten Mal gesehen, als Don Bosco sich verirrt hatte und der Hund ihn wieder in vertrautes Gelände und nach Hause führte. Einmal fragte die Gräfin Passati Don Bosco, was es denn mit diesem Hund auf sich habe. Don Bosco antwortete ausweichend, zu sagen, dass er eigentlich ein Engel ist, würde einen zum Lachen bringen. Aber man kann auch nicht sagen, dass er ein gewöhnlicher Hund ist. Ein drittes Beispiel: während des Dreißigjährigen Krieges, in dem der Kardinal Richelieu sich nicht scheute, große Teile seines Landes ins Elend zu stürzen, wurde Vinzenz von Paul bei ihm vorstellig und forderte Frieden für Frankreich. Parallel dazu sammelte Vinzenz Geld für die verelendete Bevölkerung, organisierte Saatgut und Getreide für Menschen in den Hungergebieten, besorgte Pflüge und Werkzeuge für einen Neuanfang. Zusammen mit seinem Freund aus Port-Royal, Maynard de Benair, leistete er Unglaubliches, um die Wunden des Krieges zu mildern. Dieser Maynard de Benair, der ja oft mit großen Geldsummen unterwegs war, war das Ziel so mancher geplanter Raubüberfälle. Doch immer wieder entwischte er den Räubern. Bei aller natürlich zu erklärenden Kaltblütigkeit, strategischen Begabung, Gewandtheit und Kondition ist es letztlich aber doch Gottes besonderer Schutz, der ihm half, seine Solidaritätsprojekte zu verwirklichen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe Ihnen ein persönliches Beispiel und einige Beispiele aus Leben der Heiligen erzählt, wie Gott sich als Retter erwiesen hat. Diese Reihe ließe sich wahrscheinlich noch beliebig verlängern. Ich möchte an dieser Stelle noch aus dem Leben unseres Gründers etwas erzählen. Pater Kentenich kam im Frühjahr 1942 ins KZ Dachau. Die wenigen kurzen Briefe, die ein Häftling an seine Verwandten schreiben konnte, gingen ja vorher durch die Zensurstelle des Lagers. Wie sollte er da seine als Gott gewollte Gründeraufgabe weiter wahrnehmen? Ein Mithäftling machte ihn auf die Möglichkeit aufmerksam, über die Gärtnerei, in der die Bevölkerung von Dachau Pflanzen, Gemüse und Blumen kaufen konnte, illegal Post nach draußen zu schmuggeln. Dagegen sprach andererseits die harte Bestrafung und oftmals auch Kollektivstrafen für Mithäftlinge, wenn so etwas entdeckt worden wäre. Um das Risiko zu reduzieren, entschied Pater Kentenich mit den anderen inhaftierten Schönstattpriestern, dass in der illegalen Post nichts über die unmenschlichen Zustände im Lager nach draußen geschrieben werden sollte. Da waren die Nazis besonders empfindlich. Zweitens, und das war in sich eine Selbstverständlichkeit, sollte man bei all diesen Experimenten Klugheit und Umsicht walten lassen und nicht zu leichtsinnig sein. Und drittens, die illegale Post sollte ausschließlich der geistlichen Begleitung einzelner Mitglieder oder ganzer Teilgemeinschaften der entstandenen Schönstattbewegung dienen. Diese drei Kriterien waren nach menschlichem Ermessen der eigene Beitrag zu dem gewagten Unternehmen. Aber ohne besonderen göttlichen Schutz hätte es doch nicht geklappt. vom März 1943 bis zu seiner Entlassung im Frühjahr 1945 wanderten auf diese Weise einige hundert Briefe aus dem KZ nach Schönstatt. Eine andere dramatische Situation geschah am 24. Juni 1942. Alle arbeitsunfähigen KZ-Häftlinge und alle die, die nicht in einem Arbeitskommando eingeteilt waren, sollten auf einen Invalidentransport. Und das bedeutete Fahrt in den sicheren Tod. Da Pater Kentenich nicht zu einem Arbeitskommando eingeteilt war, hätte er auf dem Appellplatz erscheinen müssen. Der kommunistische Blockälteste Hugo Gutmann bot seine ganze Routine und seinen ganzen Mut auf, um Kentenich vor dem Invalidentransport zu bewahren. Er brachte ihn in einen anderen Block zu dem Arbeitskommando Desinfektion. Falls er dort gefragt würde, sollte er sich unter einem anderen Namen melden. Aus dieser Rettungsaktion wurde dann eine ständige Einrichtung. Der Häftling Kentenich flickte in Zukunft Strohsäcke und konnte diese Arbeit aber in den Baracken durchführen. Das war für den inzwischen 57-Jährigen nicht so aufzehrend wie die Arbeitskommandos im Freien. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott als Retter, er ist für mich zum Retter geworden. Diese Urerfahrung des Psalmdichters steht über unserer heutigen Sendung. Ich habe Ihnen etwas aus meinem Leben erzählt, ich habe Ihnen etwas aus dem Leben der Heiligen erzählt und aus dem Leben des noch nicht selig gesprochenen Gründers der Schönstatt-Bewegung, Pater Kentenich. Aber es sind eben keine Wunschgedanken, sondern es sind alles Wirklichkeiten. Und ich möchte jetzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen zur Mitarbeit an unserer Sendung, dass Sie einfach anrufen und dann uns und den anderen Hörern mitteilen, wie Sie selber Gott als Retter erleben durften.
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Das ist das Motto dieser Sendung, das stand über dieser Sendung, der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Und wir sind verbunden mit Pater Elmar Busse von der Schönstattbewegung. Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe seit mehreren Jahren genau diesen Text gewählt für mein weiteres Leben. Und ich hoffe, ich habe noch viele gute, schöne Jahre in dieser Welt, aber es soll auch mal auf meinem Sterbebildchen stehen. Hintergrund ist, ich bin durch internistische Erkrankungen sehr gefährdet. In den letzten 20 Jahren war sehr oft der Notarzt bei mir und hat mich eingewiesen. Es ist bisher immer gut gegangen. Ich hatte auch Operationen, Narkoseprobleme und so weiter. Und ich hatte ziemliche Angst im Laufe dieser Jahre. Ich bin durch die Jungfrauenweihe für die, die in der Welt leben, Christus ganz verbunden. Dann habe ich mir gesagt, ich kann doch nicht immer in dieser Angst leben, vor allem bei dieser Christusverbundenheit. Und habe mir dann angewöhnt, neben dem Brevier, dass ich bete, diesen Text fast täglich besonders zu betrachten. Dadurch habe ich eine gewisse Ruhe gewonnen, auch in brenzligen gesundheitlichen Situationen. Und habe, gerade weil da Lied steht, ich bin Sängerin in einem Chor an einer Kathedrale und gerade dieser Lobgesang, der bedeutet mir in meinem Leben sehr, sehr viel. Und als ich nun hörte, dass jetzt auf Radio Horeb genau dieser Text, der mir so viel bedeutet, besprochen wird, das hat mich sehr bewegt. Und das ist das, was ich sagen wollte.
Ja, wunderbar. Danke für dieses bewegende Zeugnis, Pater Busse.
Gut, das ist ja das Schöne. Ich kann ja Vertrauen eigentlich nicht trainieren, wenn ich mich rundum sicher fühle. Das heißt, ich brauche ja gleichsam die Sorge, ich brauche ja gleichsam die Angst als Trainingsraum, um meine Angst dann in Vertrauen umzuwandeln. Wir machen so bei unseren Ehrvorbereitungskursen auch immer so Vertrauensübungen, wo dann dem einen Partner die Augen verbunden werden, der andere soll ihn führen. Es gibt ja viele Formen, wo man dieses auch so selber merkt, wie sehr vertraue ich eigentlich anderen oder wie sehr bin ich darauf angewiesen, alles selber kontrollieren zu wollen und dann dadurch Sicherheit zu bekommen. Aber es ist natürlich eine sehr brüchige Sicherheit. Und ich merke einfach, wie dieses Training des Vertrauens in angstauslösenden Situationen eine ganz, ganz, ganz wichtige Lektion heute darstellt, um überhaupt eben im Leben zurechtzukommen, gerade wie diese Frau jetzt und die Hörerin das beschrieben hat.
Und gerade wie sie es beschrieben hat, da hat man ja auch herausgehört, auch aus ihren Geschichten, die sie uns hier in der Sendung erzählt haben, es geht ja keineswegs darum, dass einem jetzt auf einmal ein kunterbuntes, superreiches und superschickes Leben bevorsteht, sondern dass man eben durch dieses Leben ganz anders geht.
Ja, genau, eben dieses, also nicht, dass man sagt jetzt, weil wir an Gott glauben, ist uns das Schlaraffenland garantiert. Also die psychologisch stimmigen Bilder vom Schlaraffenland zeigen eigentlich immer nur langweilige, aufgedunsene Menschen. Die interessanten Menschen haben alle irgendwo schon ihre Schrammen weg. Also eben gerade, dass es nicht glatt lief, sondern dass es durchaus auch Enttäuschung gab, dass es Momente gab, wo man sich am Abgrund fühlte und dann doch aber irgendwie ins Leben zurückgefunden hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Es geht um das Psalmwort Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Pater Busse, die Anruferin eben, hat erzählt, dass sie in einem Chor singt und dass ihr auch dieses Lob ganz wichtig ist. Ist ja auch ein seltsames Phänomen, das hört man immer wieder aus Biografien von Menschen, die in schwere Not geraten sind und dann auf einmal einen Lobgesang, einen Lobpreis Gottes anstimmten. Wie passt denn das zusammen?
Gut, eigentlich die Lebensqualität ist aber der Unterschied. Wenn es uns lange sehr gut geht, dann haben wir uns daran gewöhnt. Wenn es uns lange sehr schlecht geht, haben wir uns daran gewöhnt und vielleicht etwas sehr resigniert und abgestumpft. Dann sind aber eigentlich das Spannende ist ja immer im Grunde genommen dann der Wechsel, also von einem Zustand in einen anderen. Und dieser erlebte Unterschied führt dann mehr oder weniger spontan tatsächlich zu einem Lobpreis, eben weil sich zum Besseren hingewendet hat.
Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, darf ich reden?
Ja, Sie dürfen.
Ich bin immer mit dem Moped gefahren zur Heiligen Messe tagtäglich und hatte 4 Kilometer. Und eines Tages war es auch sehr, sehr stürmisch. Und ich komme von der Seitenstraße, überquere die Hauptstraße und ein Windschub. Und ich liege auf dem Rücken mittens auf der Hauptverkehrsstraße und mein Moped auf mir oben. Und dann kamen Leute und haben erst einmal das Moped aufgehoben und dann mich aufgehoben. Bei meinem Moped war nur der Spiegel kaputt und ich hatte nicht einen blauen Fleck. Und da habe ich den Herrgott gedankt. Die Hauptverkehrsstraße, ich könnte zermatscht sein.
Ja, Pater Busse, das erinnert sehr auch an Ihre Geschichte von einst, die Sie
genau,
am Anfang erzählt haben. Ja, danke schön, dass Sie uns das berichtet haben.
Ja, ich bin bis 87 mit meinem Moped gefahren und heute bin ich 90.
Wunderbar, ja dann, alles Gute, danke schön. Frau Zenskowski ist nun bei uns. Hallo.
Bin ich schon auf Sendung?
Ja, jetzt
ja. Und zwar haben wir 2001 eine Medjugorje-Pilgerfahrt gemacht und sind auf dem Heimweg. Es war alles in der Ordnung. Wir haben Abend unsere Brotzeit noch gemacht. Es ist dunkel geworden. Wir waren so 40 Teilnehmer im Bus, waren 2 Fahrer. Und plötzlich hat es gerattert. Und wir sind mit dem Bus abgestürzt in den Fluss. So 6-7 Meter, ganz sicher. Waren im Fluss gestanden bis zur Hüfte im Wasser. Man hat dann manche Teilnehmer nach der anderen Seite gerettet. Wir haben das erst im Nachhinein erfahren, dass herüben die ganze Ufer vermint war und man konnte da gar nicht gehen. Also wie durch ein Wunder. Es ist keiner ernstlich verletzt gewesen und mir ist da ein Gebet hochgekommen, das ich nie mehr gebetet hat, was meine Patin immer mit mir gebetet hat. Mein Jesus, Barmherzigkeit, so viel Millionen, tausendmal als Gottes unendliche Weisheit zu zählen vermag. Alles zur größeren Ehre Gottes, alles mit Gott und unter dem Schutz der allerseligsten Jungfrau Maria. In dem Moment, wo wir so abgestürzt sind, das kann man gar nicht beschreiben, das kam mir, und das habe ich laut durch den Bus gebetet. Also es war ein Wunder. Und wir sind dann in ein Krankenhaus transportiert worden, der Bus war total schaden und sind dann mit dem Ersatzbus damals heimgebracht worden am Spätnachmittag. Also es war ein Wunder.
Gut, das sind genau diese Wirklichkeiten, wo ich wirklich jetzt auch und Hörerinnen bitte und Hörer, dass wir eben das auch untereinander kommunizieren, denn ich merke ja, wie dann Wirklichkeiten von Einzelnen auch andere ermutigen können, während eine reine Argumentation gegen Angst, eine Argumentation gegen Sorge, die ist oft sehr wirkungslos, die überbrückt dann nicht die 30 Zentimeter zwischen Kopf und Herz. Aber wenn wir jetzt ganz konkret so Wirklichkeiten hören und uns darüber auch austauschen, wo Menschen diese Erfahrung gemacht haben, Gott ist uns zum Retter geworden, darauf reagiert die Seele.
Also wirklich das, was wir in unserem Glauben Zeugnis nennen, dieses altehrwürdige Wort des Zeugnisses.
Genau.
Etwas bezeugen. Und wir gehen weiter zu Frau Torba. Grüße Gott.
Grüß Gott, es ist vor 8 Jahren gewesen. Ich war damals 75 und bin damals noch Auto gefahren und war auf der vorfahrtberechtigten Straße und ein Abbieger hat mich nicht gesehen und ist mir direkt in die Fahrertüre reingefahren. Und der Wagen war so wirtschaftlicher Totalschaden und mir war kein Haar gekrümmt. Kein Haar gekrümmt. Und ich habe damals gedacht, es ist ein Fingerzeig, hör auf. Man hat doch später vielleicht die Schrecksekunde etwas länger. Und es könnte mal sein, dass man dann selber schuld wäre an so einem Unfall. Und mir ist auch jetzt ein Satz eingefallen, der mir neulich in Radio Horeb so eindrücklich war. Und zwar, wir haben also nicht deswegen keine Angst, weil uns Jesus vor allem Unheil bewahrt, sondern weil er, wo wir auch sind und wie wir auch sind, in welcher schlechten Lage wir auch sind, immer bei uns ist. Das wollte ich sagen.
Dankeschön, Frau Torba. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, oder, Pater Busse, was die Hörerin jetzt gerade sagte. Er nimmt uns nicht einfach das weg, die Umstände weder noch die Angst als solche oder das, was sie verursacht, sondern er sagt uns, dass er immer bei uns ist.
Gut, und das schenkt dir nochmal eine ganz andere Sinnerfahrung. Also ich denke auch noch damals, noch zu DDR-Zeiten, wo der Bischof, der mich später dann geweiht hat, auch den Oberschülern sagte, Gott hat euch keinen Studienplatz versprochen, wenn ihr euch treu zu ihm bekennt, aber dass er bei euch sein wird alle Tage bis ans Ende der Welt, das hat er euch versprochen. Und ich habe ja auch durchaus Kontakt mit Menschen im Krankenhaus oder dann in der Reha gehabt, die also rein menschlich gesprochen doch dann Pech oder Unglück hatten und die trotzdem dann nach einer gewissen Phase dieses Nagens und Kämpfens und Haderns doch irgendwo Ja sagen konnten und dann doch gesagt haben, ja, dieser Gott ist mir nochmal ganz neu nahe gekommen.
Ich musste da eben auch ein bisschen an die Schilderung denken, an die Geschichte, die Sie berichtet haben von Ihrem Gründer der Schönstattbewegung, von Pater Kentenich, der in 1942 nach Dachau kommt, ins KZ Dachau, und sich dann noch Gedanken darum macht, um seine Leute draußen, er schmuggelt Briefe raus, er kümmert sich sozusagen weiterhin als Seelsorger, er sitzt mitten in der Hölle und hat immer noch seelsorgliche Anstrengungen unternimmt er für seine Leute draußen, das ist schon enorm.
Und dann das im Grunde genommen das i-Tüpfelchen war ja dann im Grunde genommen dann die Gründung zweier Schönstattgemeinschaften im Juli 1942, nämlich der Familienbewegung und der Brüdergemeinschaft. Also in der Hölle, wo auch die Mithäftlinge, die ja dann diese Gründung vollzogen haben, ja auch nicht wussten, ob sie dort lebend rauskommen, dass man da einfach Zukunftspläne schmiedet, das ist für mich nochmal so ein Zeichen von einer inneren Souveränität, wo ich sage, so möchte ich eigentlich auch in Schwierigkeiten den Kopf oben behalten können, ne?
Und es ist kaum zu fassen, was daraus geworden ist aus dieser Bewegung. Aber jetzt müssen wir weitergehen zu Frau Maria. Sie wartet schon eine ganze Weile in der Leitung. Jetzt sind Sie dran, Frau Maria.
Ja, guten Nachmittag. Ich rufe aus Südtirol an. Da ist ein bisschen weit. Es war auch die Rede davon, wann unser Glaube eigentlich am meisten zutage tritt. Ich kann von mir persönlich sagen, meine tiefsten Gotteserfahrungen habe ich immer in Zeiten, wo es besonders schwer war, schwierig. Ich habe zwei ganz konkrete Dinge, wo ich draufgekommen bin, für mich selber draufgekommen bin, dass ich wirklich einen Glauben an Gott habe. Und zwar einmal, wie mein Mann von einer Auslandsreise nicht mehr zurückkam und die Realität einfach so war, wie sie war, und dass ich ihn wirklich innerlich loslassen konnte. Das war die eigentliche Gnade. Und da habe ich für mich wirklich erfahren, dass ich einen Glauben an Gott habe, denn sonst ist sowas nicht so ganz einfach zu backen. Und kürzlich, wo ich eine Diagnose bekam, wo es für mich einfach sicher war, jetzt ist es höchste Zeit, ans Abschied nehmen zu denken. Und da habe ich mich vor allem eben zuerst einmal innerlich mit der Situation auseinandergesetzt, aber wirklich vom Glauben her. Und da habe ich eben wieder mit großer Freude festgestellt, also der Glaube ist für mich wirklich, ja, das Wichtigste, das Stärkste, das, was mich überhaupt über alles trägt. Und für diese Gnade möchte ich Gott schon ganz herzlich danken. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel noch nachösterliche Freude.
Dankeschön. Danke für diesen Anruf und dieses Zeugnis. Pater Busse, was, wenn nicht dieses Zeugnis, ist in Ihrem Sinne, dass wir uns eben diese Geschichten, diese Erfahrungen mitteilen, einander mitteilen, um andere damit zu stärken?
Ich denke an eine Rentnerin in Tschechien, die also auch da jetzt Nierenkrebs diagnostiziert bekam und wo sie dann auch sagte, eigentlich vor dem Tod habe ich keine Angst, ich glaube ja, aber ich habe Angst vor den Schmerzen. Und später sagte mir dann ihr Mann und ihre Tochter, dass sie dann doch, ist natürlich auch jetzt bedingt durch die entsprechende Palliativmedizin, also vergleichsweise einen schnellen Tod gehabt hat. Und dieses, ja, also mit Jesus leben und ihm entgegengehen, ist einfach nochmal ein ganz anderer Rahmen, als wenn ich sagen würde, es gibt keinen Gott und mit diesem Leben ist alles aus, was in diesem Leben nicht stattgefunden hat, das ist eben halt verpasst. Da merke ich jetzt gerade bei Todeskandidaten, wie dieser Blick auf eine bessere Zukunft nochmal eine ganz andere Souveränität schenkt, um mit diesem Leben, auch mit diesem, sagen wir, biologisch-körperlich zu Ende gehenden Leben, anders umzugehen.
Dass dieses Leben eben auch keinen, dass hinter diesem Leben kein unbedingter Anspruch auf Vollständigkeit steht, sondern dass es weitergeht.
Genau. Mhm.
Spiritualität bei Radio Horeb. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, eine Sendung mit Pater Elmar Busse. Und jetzt ist Frau Konrads dran. Grüß Sie Gott, Sie sind auch schon, warten auch schon einen Moment.
Ja, grüß Gott. Ich möchte etwas auch zum Straßenverkehr sagen. Wenn ich nach Hause fahre, geht es immer etwas bergauf. Und links von mir, also auf der linken Seite, stehen Autos, parkende Autos. Und bei uns ist zwischen 30 und 40, die nächste Straße 30, die Straße, wo ich da gefahren bin, steht kein Schild, aber ich nehme an, das ist auch, und ich war so zwischen 30 und 40. Da kam ein Mädchen, circa 10, 12 Jahre, zwischen den Autos heraus und lief mir sofort ganz nah davor, und ich dachte, das geht nicht mehr, da kann ich nicht mehr bremsen. Ich konnte auch nicht, ich habe nicht gebremst. Ich war so irritiert, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und das Mädchen schrie auf und hat geschafft, mit ihrem Laufen noch wegzukommen. Und da hörte ich einen Mann das Mädchen ausschimpfen und sagte, du kannst nicht zwischen die Autos einfach reinlaufen. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ich sah die Beine irgendwie noch wegspringen und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass die das geschafft hat. Und ich bin dann langsam weitergefahren und habe Kreuzzeichen gemacht und mich bedankt. Ich war voll der Meinung, ich fahre über dieses Kind. Mhm.
Dankeschön für diesen Anruf, Pater Busse. Auch hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass es in 90% der Fälle immer die Situationen sind, die sich nicht merklich heranschleichen, sondern die plötzlich da sind und wo man, wie die Hörerin sagte, auch gar nicht mehr reagieren kann, gar nicht in der Lage ist, auch nur einen vernünftigen oder logischen Gedanken zu treffen, sondern wo man irgendwie reagieren muss. Und immer wieder hören wir dann die Stoßgebete oder so etwas. Das sind immer diese plötzlichen Situationen, in denen das Leben so auf, wie soll man sagen, auf 0 oder eben auf 100 heraufgefahren wird.
Ja, also eben so richtig so Extremsituationen und wo die Gefahr eben, dass man irgendwo erstarrt, also wirklich dann gar nicht reagieren kann oder total in Panik ist, das überkommt einen einfach jetzt. Ja. Also nicht jeder ist so ein Mr. Cool, der dann kaltblütig, also genau weiß, was er jetzt und reaktionsschnell, was er jetzt zu machen hat. Und aus dem Grund ist mir das auch ein Anliegen, dass wir eigentlich auch mein Blick auf solche Möglichkeiten immer wieder auch um diesen besonderen Schutz Gottes einfach bitten.
Ich musste an die Frau Zinskowski denken, die vorhin erzählt hatte von diesem Bus-Zwischenfall. Sie sagte, ich habe dieses Gebet, was ich immer gebetet habe, was ich immer so im Kopf hatte, das habe ich so laut in diese Situation hineingebetet. Da merkt man auch wieder diese gute alte Tradition der Stoßgebete auch, die man immer wieder, die man einfach präsent hat, wie man so sagt, im Schlaf, die dann gerade in solchen Situationen vielleicht auch mit das Wichtigste sein können, was man an Fertigkeit mitbringt für so eine Situation, an Übung.
Genau, und je öfter ich das auch nicht nur seelenlos geplappert habe, sondern wirklich innerlich engagiert, dann ist ja dann, als ob so ein Knopf eingeschaltet wird, auf einmal ist das dann abrufbar und entfaltet dann auch seine ganze beruhigende Wirkung. Ne?
Wir haben noch eine Anruferin in der Leitung. Grüße Gott, jetzt sind Sie drin.
Ja, können Sie mich verstehen?
Ja, sehr gut.
Ja, ich war jetzt über Ostern 4 Tage in Schönstadt und war mit einer gewissen Skepsis hingefahren, weil ich irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist nicht so dein Ding. Und ich muss sagen, dass ich grundsätzlich von dieser Einstellung geheilt bin. Es waren wunderschöne Tage. Wir waren auch da in all diesen Tendern, die da sind und auf dem Berg oben, Marialand und so. Es war alles wunderschön. Und ich fahre nach Hause von Valenda aus und bin mit Koffer und Tasche, der Zug fährt ein. Und dann war da so ein moderner Zug, auf Knopfdruck ging die Türe auf. Der Abstand zu den Stufen und auch zum Bahnsteig war eigentlich sehr groß, also zu groß. Ich bin in den Zug reingefallen. Ich hatte den Koffer reingeschmissen, so gut es ging, und mich dann da so draufgeworfen und der Zug fuhr ab. Und ich habe dann nur noch kurz, lieber Gott, ich danke dir, danken. Ich war total fertig und es war niemand im Zug, es war auch niemand draußen auf dem Bahnsteig, kein Bediensteter, gar niemand. Und als der Schaffner nachmittags dann mal durch den Waggon ging, habe ich ihm das erzählt und habe gedacht, das ist doch unmöglich. Wie kann man, dass niemand guckt und man fällt in den Zug rein? Und dann sagte er mir, ja, das ist die moderne Technik, da sind nur 3 Sekunden Zeit. Und Sie haben Glück gehabt, Sie sind wohl mit dem Arm oder mit der Hand in eine Lichtschranke noch gekommen. Sonst wäre der Zug abgefahren. Und ich bin heute noch total erschrocken darüber und habe mich natürlich schon sehr viel bei Gott bedankt und auch gelobt, nochmal nach Schönstadt hinzufahren, weil es mir alles sehr gut getan hat. Aber jetzt wollte ich nur sagen, dass es dann hieß, also nur durch diese Lichtschranke wo sie dann vielleicht mit der Hand oder mit dem Arm drangekommen sind, sind sie dann gerettet worden. Das wollte ich auch nur mal sagen.
Dankeschön für diesen Anruf. Auch eine bewegende Geschichte, an der man auch wieder gehört hat, wenn das Erlebnis dann passiert ist, das Erste, was man erstmal macht, und da scheint sich eine unglaubliche Spannung zu entladen, ist: Danke Gott. Also eine Adresse für die Dankbarkeit zu haben, gleich in dem Moment. Man ist auch da nicht mit der Situation jetzt mit diesem Schock allein, sondern man kann sagen, nochmal richtig rufen: Danke Gott.
Genau, dieses, wenn ich da einfach jetzt nur irgendwelche anonymen Schicksalsmächte hätte, das ist dann, das kommt ja wieder Bumerang zurück. Also, während ich, wenn ich daran glauben kann, dass es wirklich da ein personales Gegenüber gibt und dieser allmächtige Gott mir auch sogar noch einen Schutzengel zur Seite gestellt hat, dann ist das nochmal eine ganz andere Form der Geborgenheit. Ne?
Wir haben noch eine Münchnerin in der Leitung. Grüße Gott.
Grüß Gott, mich bewegt so das Leben von einem, ich kann das nicht aussprechen, vietnamesischen Priester, ich glaube, er ist Diener Gottes, 13 Jahre in Isolationshaft. Ich glaube, er hat 7 Jahre gebetet mit Hoffnung, bitte lass mich den Verstand nicht verlieren. Und dann hat er angefangen, Veni Creator Spiritu zu singen. Und dann nach 13 Jahren, da ist er in ein anderes Stadium gekommen, hat alle seine Werte konvertiert. Die alle haben Veni Christus Spiritu gesungen und er ist befreit worden. Ich glaube, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber er hat einfach die Hoffnung nicht verloren und durch sein Leid in diese Isolationshaft 13 Jahren hat er, ja, ich bin so bewegt von diesem Vietnam, dann ist er Kardinal geworden.
Ach, dann ist das der Kardinal Fantoine, der dann ja auch dem Papst dann Exerzitien gehalten hat. Ja, ja.
Ach so, Sie wissen, das, oh Gott sei Dank, Sie wissen, worüber ich spreche.
Ja, ja.
Und er hat diese Freude, er hat so viel Wächter angesteckt, die mussten immer die Wächter auswechseln, damit nicht so viel Konfessionen kommen. Und dann haben sie ihn entlassen, weil er so viele Leute bekehrt hat. Oder vielleicht habe ich die Geschichte falsch im Kopf, aber das wollte Dankeschön.
Danke Ihnen, alles Gute, Gottes Segen. Ein Lied singen, einen Hymnus in dem Fall, wie in dieser Geschichte. Aber man hört es von vielen, es wird dann in solchen Situationen helfen, eben die Sachen, die man gelernt hat, die man verinnerlicht hat, die man kennt. Das sind eben ganz häufig auch die Lieder. Hat auch eine enorme Bedeutung in solchen Situationen und Zeiten.
Gut, weil ja Musik eigentlich noch viel unmittelbarer einfach das Herz berührt, als jetzt irgendwelche Argumente oder Worte. Und ich würde Ihnen eigentlich auch allen raten, dass Sie so eine Art persönliche Heilige Schrift sich zulegen, wo Sie diese Dinge, diese Ereignisse, wo Sie vielleicht im Moment glauben, das werde ich nie wieder vergessen, wo man das doch irgendwo auch aus Dankbarkeit Gott gegenüber einfach festhält. Und gerade dann, wenn es vielleicht dunkel wird, dass man dann das wieder vorholt und sagt, hoppla, aber das und das und das, ach ja, das war ja auch in meinem Leben. Und dort habe ich auch dann tatsächlich Gott als Retter erfahren. Also wird es auch jetzt für diese Problematik, für diese Sorge irgendwie eine Lösung geben, die letzten Endes dann Gott gewollt ist. Und dann kann ich auch Ja dazu sagen.
Spiritualität bei Radio Horeb. Unser Thema war heute: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Und wir waren im Gespräch mit Schönstadt-Pater Elmar Busse. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung wird es, wenn Sie die noch einmal hören möchten, natürlich auf einer CD geben. Und die können Sie bestellen beim Horeb CD-Dienst unter folgender Telefonnummer in Deutschland: der 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120 oder aber Sie schauen auf horeb.org im Internet. Da gibt es in Kürze, heute im Laufe des Nachmittags, diese Sendung auch im Podcast-Angebot www.horeb.org. Und wenn Sie dann auf horeb.org sind und sich vielleicht für ein paar Sachen von Pater Busse interessieren, können Sie auch ins Infofeld zur Sendung schauen. Einige Vorträge von ihm, die er hier bei Radio Horeb gehalten hat, sind auch veröffentlicht worden im Patris Verlag. Das ist der Schönstädter Hausverlag, wenn man so sagen darf. Der Patris Verlag und Kurzparkzonen für die Seele, Band 2 und 3, da finden Sie auch von Pater Elmar Busse diese Vorträge, die er schon hier bei Radio Horeb gehalten hat. Pater Busse, herzlichen Dank für heute, für diese Sendung. Also wenn wir heute eines gelernt haben, dann auf jeden Fall, meine Stärke und mein Lied ist der Herr, dieser Psalm. Er ist für mich zum Retter geworden, dieser Vers aus dem Psalm. Auf den ist wirklich Verlass. Und immer wieder haben wir auch gehört, dass von den Menschen, die so quasi der Himmel geschickt hat, wie die Redewendung das sagt. Und wenn Sie gestatten, dann dürfen wir sagen, dass auch Sie, Pater Busse, uns heute der Himmel geschickt hat. Denn wenn Sie jetzt noch für uns beten, dann wäre das eine ganz großartige Sache. Und wenn wir Sie da gleich um den priesterlichen Segen bitten dürfen.
Gerne. Das ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter und auf die Fürsprache unserer Namenspatrone. Segne uns und alle Menschen, die wir im Herzen tragen, alle, um die wir wissen, dass sie in gefährlichen Situationen arbeiten und leben müssen. Segne vor allen Dingen auch die Menschen in Libyen, in Jemen und in Syrien, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.